2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Sonntag, den 29. Juli 2018, ist ein bisschen früher als 19.10 Uhr und ihr hört eine vor der Saisonfolge der Vor- und Nach-dem-Spielgespräche, weil wir uns gedacht haben, einfach so ein bisschen, um locker in die Saison zu starten, wollen wir uns nochmal zusammensetzen oder zusammen hören. Genau, ich bin Yannick und begrüße zum einen den Michael. Moin Michael.
Moin.
Und zum anderen unseren Neuzugang diese Saison, den Tobi. Moin Tobi.
Moin, moin.
Ja, schön, dass du auch jetzt dabei bist. Manche Hörer und Hörerinnen mögen dich ja vielleicht noch nicht kennen. Magst du dich kurz in ein paar Sätzen vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Warum der FC St. Pauli und warum jetzt die Vor- und Nachspielgespräche?
Ja, ich bin Tobi. Ich wohne im beschaulichen Karkensdorf südlich von Hamburg. Und ich bin St. Pauli-Fan seit Ende der 90er ungefähr. Ich bin hier auch aufgewachsen in der Ecke und bin dann zum Studieren nach Hamburg gezogen. Ich habe es nie weit geschafft. Ich habe es nie weit gebracht sozusagen. Und während meines Studiums bin ich dann da so ein bisschen in die St. Pauli-Szene reingekommen. Also nie in die Ultraszene oder sowas, aber halt Freunde von mir waren halt im Stadion, die haben mich dann mitgenommen. Früher als Kind war ich mit meinem Papa, der war HSV-Fan, dann mal im Volksparkstadion und einer meiner älteren Brüder, ich habe zwei Brüder, ist Werder Bremen-Fan gewesen und sind wir halt so zwischen den Stadien hin und her gependelt. Nö, und mich hat dann aber irgendwie der St. Pauli-Virus erwischt während meines Studiums. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich in meiner Wohnung das Spiel gegen die Bayern gehört habe. Und zwar live, direkt. Ich habe in einem Grindelhochhaus gewohnt und 2001, als der FC St. Pauli dann den FC Bayern besiegt hat, habe ich das gehört, wie das Stadion schallte halt bis zum Grindel hoch. Okay. Das war sehr, sehr geil. Und das hat mich halt dann ja nachhaltig davon überzeugt, so werd mal jetzt hier St. Pauli-Fan. Und jetzt bin ich seit vielen Jahren regelmäßig im Stadion. Ich habe jetzt seit in der dritten Saison Dauerkarten mit meiner Frau. Hatten vorher immer Saisonkarten und ja, genau, das macht halt Spaß, dahin zu gehen. Wir sind auf der Gegend gerade. In der kommenden Saison bin ich allerdings auf der Nordkurve, weil wir für die Kinder Saisonkarten kaufen wollten. Wir haben zwei Töchter und da haben wir nur noch Stehplätze in der Nord bekommen, weil wir unsere Töchter nicht allein in die Nord schicken wollen, während wir gemütlich auf der Gegengerade sitzen. Die sind 10 und 14 Jahre alt. Ginge zwar, aber habe ich gesagt, na gut, dann gehe ich mit der 14-Jährigen in die Nord und die Lütte darf dann mit meiner Frau auf der Gegengerade sitzen.
Ja. Habt euch ein bisschen aufgeteilt. Ja. Aber du bist ja auch in Sachen Podcast schon ein bisschen erfahren sozusagen.
Das stimmt, das mache ich jetzt auch schon seit etlichen Jahren. Ich habe angefangen 2007, 2008 irgendwie so um den Dreh mit der Band. Ich spiele auch in der Band. Die Band heißt Horst Blank. Spielen öfter mal in Hamburg in den Kneipen. Einen Podcast aus dem Bandraum zu machen. Und damals haben wir das XML für den Feed noch handgeklöppelt. Dann habe ich 2010 mit meinem bis jetzt erfolgreichsten Projekt angefangen, dem Einschlafen-Podcast. Da mache ich halt alle zwei Wochen circa eine Episode zum Entspannen, Monolog mit ruhiger Stimme, dann ein bisschen Immanuel Kant vorlesen, alle schlafen ein. Und dann habe ich noch ein paar andere Formate, Fachpodcast zum Thema agiles Produktmanagement, den ich leider auch schon länger nicht mehr bespielt habe. Mit meinen Töchtern habe ich ein bisschen Quatsch gemacht. Dann habe ich noch einen Pappkameraden-Podcast, wo Whisky probiert wird und all möglicher Quatsch gemacht wird, den ich halt im Einschlafen-Podcast nicht machen kann. Ja, achso, und einen Politik-Podcast habe ich noch angefangen. Der läuft aber auch eher schlecht an, weil das so schwierig ist, da Gesprächspartner zu bekommen. Mhm. Ja, alle möglichen Karten. Findet man unter mik.fm, mik.fm findet man alle meine Podcasts.
Alles klar. Gut, und soll es aber gar nicht um die anderen Podcasts gehen, sondern um FC St. Pauli.
Ja.
Genau, gestern hat die Saison quasi offiziell begonnen mit der großen Saisoneröffnung wieder gegen Stoke City, wo ich mich gefragt habe, warum müssen wir schon wieder gegen Stoke eröffnen? Hat das irgendwas mit der Kollaboration zu tun, die wir da haben? Oder ist es irgendwie so Teil des Deals gewesen, dass man da mindestens einmal im Jahr gegeneinander spielen muss? Wart ihr da, alle beide?
Nee, ich war nicht da.
Ich war da.
Du warst da.
Ja, also ich finde es jetzt generell nicht so komisch, dass sie so dann zum zweiten Mal gegen die spielen. Also es ist sicherlich ein Teil dieser Kooperation und meine, gut, das ist halt ein Absteiger aus der Premier League, ne? Das ist jetzt vom Testen jetzt nicht so verkehrt, finde ich.
Nee, jetzt rein vom Sportlichen nicht, aber ich hätte mir halt irgendwie einen anderen spannenden Gegner irgendwie gewünscht.
Ja. Ja, ich weiß auch immer nicht, wie so da die Deals sind, wenn du halt so größere, gute Mannschaften hinkommst. Ich meine, so eine Saisoneröffnung soll ja auch immer irgendwie was sein, was ein bisschen besonders ist. Und ich glaube, da ist vielleicht der Widerstand, da vielleicht das mit Stoke zu machen, auch im zweiten Jahr, vielleicht am geringsten. Und ja, hast aber dann trotzdem einen attraktiven Gegner, der auch viel Fans mitbringt, vor allen Dingen. Ist mir gestern aufgefallen.
Und, ja, durchaus. Auch typisch englische Fans.
Was genau, heißt das ja. denn? Was heißt typisch englische Fans?
Naja, so ein bisschen gröber, bisschen prollig. Also nicht alle, aber viele konnte man halt ansehen, auch ohne Stoke-Trikots konnte man halt sehen, okay, das sind Engländer. Ist ja auch gar nicht schlimm. Aber ja. Man hat
also in erster Linie fand ich sie ziemlich sangesfreudig und so kenne ich halt auch Engländer und das fand ich ganz sympathisch.
Ja, das ist doch cool.
Ja.
Ja, also insofern, ich war da und habe das Spiel gesehen und ja, so.
Ja, was hast du für einen Eindruck gehabt von der Mannschaft so? Wie hat sich auf dich gewirkt?
Ja, also erstmal muss man ja sagen, dass das Spiel ja irgendwie also so dann in so einem Wolkenbruch eskaliert ist und da auch mal kurzzeitig unterbrochen worden ist. Der Stadionsprecher sagte, es wäre wegen des Unwetters unterbrochen worden, glaube ich aber gar nicht. Das war nämlich, glaube ich, einfach nur eine Trinkpause, die vorher abgemacht war. Mhm. Weil wenn das eine Unterbrechung gewesen wäre, hätte sie nicht nur 3 Minuten gedauert. Also das fand ich komisch. Also es war per se, glaube ich, eine Trinkpause. Also ansonsten habe ich das Spiel gesehen. Ich habe gesehen, dass da vom System her ordentlich geschraubt worden ist. Dass es da so ein 4-1-4-1 gibt.
Keine Dreierkette dahin, Fünferkette?
Ja, ich bin da taktisch nicht so ganz so bewandert irgendwie. Ich kann es dir jetzt nicht oder kann es niemanden so sozusagen dezidiert auseinandernehmen. Aber mir ist halt aufgefallen zum Beispiel, dass halt Marvin Knoll irgendwie so ein Stück vor der Abwehrkette ist und da halt auch so ein bisschen für die Spieleröffnung mit zuständig ist. Das ist mir aufgefallen. Aufgefallen ist mir auch halt, dass in beiden Halbzeiten im Prinzip ja mit einem halben Stürmer gespielt worden ist, wenn man Sammy Alagui so betiteln darf. Das ist nicht negativ gemeint, sondern eher positiv, weil ich ihn halt nicht als klassischen Stürmer sehe, sondern ich sehe ihn auf so einer Halbposition. Mhm. Und muss man mal gucken. Also ich fand das Spiel erstmal soweit gut. Wie aussagekräftig das ist, weiß man natürlich immer nicht. Ich habe auch dem 1-4 gegen den KSC nicht viel beigemessen. KSC startet wesentlich früher jetzt in die Saison als St. Pauli. Das sind so unterschiedliche Fitness-Ebenen vom Zeitlichen her. Ich denke mal, für eine Woche vor Ligastart war das ganz okay aus. Was das nachher bringt, müssen wir natürlich erstmal alle sehen. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Insofern aber trotzdem, wie gesagt, gegen Zweitligisten aus der englischen Liga. Übrigens mit Peter Crouch irgendwie vorne nachher noch, fand ich ziemlich cool irgendwie, weil er ja, den kennt man ja nun über die Jahre irgendwie. Mhm. Und das sah alles gut und griffig aus und auch vom Technischen her. Und bin mal gespannt, was das dann am Wochenende in Magdeburg wird.
Ja, ich würde mich den meisten anschließen. Also es sah auf jeden Fall schon ganz amtlich aus, was da auf dem Platz passierte. So ein bisschen dieses alte Problem, was wir auch im letzten Jahr hatten, der Ball kommt bis in den 16er und dann irgendwie der letzte Abschluss klappt halt noch nicht so ganz. Waren ja auch wieder nicht die, mit Jan-Marc Schneider schon ein Stürmer, so aus der zweiten Reihe, aber das erste Tor war ja von Mats Mölle-Dahli wieder. Unsere Stürmer haben eigentlich da jetzt noch nicht so.
Ja, das ist aber eine gute Quote, wenn du nur mit einer Sturmspitze spielst und einer davon macht von 2 Toren ein Tor, ist das schon mal okay eigentlich. Ne? Also.
Ja, was mich ein bisschen gestört hat, war die englische Härte, die da Stoke so ein bisschen reingebracht hat. Also da waren manche Zweikämpfe dabei, wo ich gedacht habe, so musst du in einem Testspiel nicht reingehen. Andererseits ist es natürlich auch im Hinblick auf Saisonvorbereitung oder eine Woche vor Ligabeginn gar nicht schlecht, wenn da schon ein bisschen mit härteren Bandagen gekämpft wird.
Ich fand das nicht schlimm, ich fand das durchaus gut sogar halt irgendwie. Also ich meine, wie willst du dich auf ein erstes Punktspiel vorbereiten, wenn du irgendwie kontaktlos und körperlos spielst?
Ja, aber gerade ein Mats Mölle-Dahli mit seinen Glasknochen
Ja gut, das ist ja
nur mal einfach Schiss, dass sich einer verletzt, weißt du?
Klar, hat man natürlich immer, aber ich glaube, wenn es einfach nur so ein körperloses Freundschaftsspiel wird, ist da auch keinem irgendwie gedient. Insofern fand ich das schon soweit in Ordnung eigentlich. Also da war jetzt auch nicht grob unfair was dabei, also vielleicht mal eine Szene, aber das ist jetzt auch ein ganzes Spiel auch nichts eigentlich. Ne?
Ja, mit der Rudelbildung meinst du, ne?
Ja. Also ansonsten habe ich da nicht viel gesehen, also das war schon okay, finde ich.
Ja. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Knoll gar nicht Innenverteidigung gespielt hat, sondern auf der 6?
Naja, es wirkt halt so ein bisschen vorgezogen. Ich kann das noch nicht sagen. Er
wollte gar nicht Innenverteidigung spielen, glaube ich.
Ja. Also ich glaube, es gibt da, je nachdem, wie die Defense, also ob der Gegner im Ballbesitz ist oder ob wir es sind, da gibt es halt verschiedene Rollenverteilungen. Jetzt. Ich glaube, das muss man sich jetzt erstmal noch mal ein bisschen angucken und auch gegen Magdeburg noch mal, glaube ich, wirken lassen. Dann ist man dann ein bisschen schlauer. So, das denke ich mal.
Kann man ja auch in der Abwehrsituation oder also in der Defensive schnell zu einer Fünferkette dann zurückziehen. Also das ja, ist ja Innenverteidiger.
Das. Ja, ja, deswegen ist es auch spannend, glaube ich, wie das da hinten funktionieren könnte jetzt auf Dauer. So. Aber wie gesagt, wenn er halt ein Stück vor der Abwehr ist bei der Spieleröffnung und die Eröffnung auch macht und dann eventuell halt beim gegnerischen Angriff hinten reinrutscht, ist das ganz interessant natürlich irgendwie. Mal schauen.
Ja, und ja. Ich habe es halt nur per Twitter verfolgt, aber ich habe mich sehr gefreut, als dann in der 87. Minute Ryo Miyaishi eingewechselt worden ist. Was hattet ihr da von dem für einen Eindruck?
Der hat gleich richtig ordentlich Dampf gemacht. Der war eigentlich dann in allen Spielszenen, die noch kamen und die gefährlich wurden, war er derjenige, der daran irgendwie zumindest sozusagen die Vorlage meistens gegeben hat oder vielleicht sogar davor den Ball gespielt hat. Also der war gleich mittendrin. Das sah ganz gut aus, fand ich.
Geil.
Ja, bleibt nur zu wünschen, dass er jetzt ein bisschen länger fit bleibt und nicht wieder ausfällt. Das ist ja für so einen jungen Spieler echt bitter gewesen damit. Ja. Keine Ahnung, wie viele Verletzungsmiserien er da schon hinter sich hat.
Ich finde das ja so bemerkenswert irgendwie. Du hast in beiden Beinen oder beiden Knien einen Kreuzbandriss, dann kriegst du den dritten in dem einen, wo du ein Jahr vorher einen Kreuzbandriss hattest. Und dann lässt du dich nicht operieren, sondern lässt das halt einfach sozusagen ohne OP behandeln. Und dann ist er nach 7 Wochen wieder da. Das frage mich jedes Mal, wie das eigentlich funktioniert irgendwie. Also das ist so.
Ein Bänderriss wahrscheinlich nicht das gleiche wie ein anderer Bänderriss. Ne? Also es gibt einfach unterschiedliche Arten von Verletzungen. Die überlegen ja auch jedes Mal aufs Neue, was machen wir, wie gehen wir mit dieser Verletzung um. Und hat wohl Glück gehabt, war wohl nicht.
Ja, also was ist die einzige Konsequenz ist ja, dass er jetzt ohne Kreuzband halt spielt und das Knie auf Dauer instabil ist. So, sonst, also das ist das, was ich von diesen Verletzungen weiß. Also, wenn man es halt nicht operieren lässt. So, es gibt ja durchaus Menschen, die halt ohne Kreuzband ja leben und auch Fußball spielen. Es ist halt dann nur. Ja, ich weiß nicht, was es tut. So, vielleicht kann da ja mal jemand was dazu sagen. Ich finde es halt sehr, sehr überraschend, wenn du eigentlich normalerweise ein Dreivierteljahr mit so einer Verletzung außer Gefecht bist, dann bist du nach 7 Wochen wieder da. Wie geht das? Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Wahrscheinlich war das seine einzige Chance, überhaupt noch wieder Fußball zu spielen in seinem Leben.
Wahrscheinlich.
Wenn er jetzt das nochmal operiert hätte, nochmal wieder ausgefallen wäre, dann wäre er 26, 27, wenn er wieder reinkommt und hat dann keinerlei Spielerfahrung. Das ist schon echt hart.
Ja, klar, auf jeden Fall. Wie gesagt, für mich nur so überraschend und aber trotzdem freudig überrascht auch, als ich das jetzt vor ein paar Wochen gehört habe. Aber so ganz erklären kann ich es mir halt nicht.
Nee, das sind auch alle keine Ärzte für, das ist keine Ahnung.
Ja.
Genau, das mit Ryo war die eine schöne Anekdote noch zu diesem Spiel. Die andere schöne Anekdote ist, oder eine von zwei, die ich noch hätte. Zum einen wurde Schnecke Kalla für 15 Jahre St. Pauli geehrt.
Ja, geil.
Ich war leider gerade Bier holen, als das war. Michael, was du hast du es gesehen live?
Ich bin, wann ist er denn geehrt worden? Vor dem Spiel?
Ja, irgendwann eine Viertelstunde vorher oder sowas.
Nee, ich war erst 2 Minuten vor Anpfiff drin irgendwie oder so.
Ah, okay, dann haben wir es leider nicht gesehen. Also es war irgendwie auf der Bandenwerbung außen war irgendwie Color Your Life und weiß nicht, was sonst noch so passiert ist. Aber fand ich ganz schön, dass es also war echt, ja, 15 Jahre in einem Verein in diesen Zeiten echt nicht alles andere als normal sind.
Ja, also er hat auch eine Collage bekommen, irgendwie so eine Bildercollage. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Bild aus jedem Jahr auch von ihm drauf.
Ja.
So, und 15 Jahre schon, ja, schon toll irgendwie.
Wahnsinn, ja. Ja, mal gucken, was der hat jetzt noch irgendwie so dieses eine Jahr, ne, oder 2 Jahre Vertrag, glaube ich. Und will ja dann irgendwie so in Richtung Trainer auch irgendwie was machen.
Ja, den werden die schon irgendwie integrieren, dann irgendwie so, das kann ich mir gut vorstellen.
Ich kann mir den in den U-Mannschaften ganz gut vorstellen, weiß ich nicht, so 15, U17, irgendwie sowas.
Ja, ist ja auch
Trainer
jemand, der...
Trainer hat das schon gemacht, oder?
Er ist dabei, glaube ich, bin mir gerade gar nicht sicher.
Er ist ja auch vor allem jemand, der irgendwie diese Werte halt transportieren oder ziemlich gut transportieren kann. Deswegen ja auch in der aktuellen Mannschaft ziemlich wichtig, finde ich. Mhm. Weil er halt immer noch jemand ist, der halt wirklich da den jungen Spielern oder denen, die als Neuzugang kommen, denen das einfach mal schnell beipoolen kann, wie das bei uns funktioniert. Und ich glaube, dass es auch der Stärke dann sein wird, wie er dann im Jugendbereich vielleicht einbringen kann.
Mhm. Ja, auf jeden Fall gut, dass wir den halten.
Ja. Und wer noch neu dabei ist, jetzt und zum ersten Mal am Millern-Tor aufgelaufen ist, ist André Trulsen als Co-Trainer, ach ja, sozusagen. Was denken wir denn darüber?
Tja, also ich habe den schon in den letzten 30 Jahren in so viel Konstellationen gesehen. Ich habe ihn tatsächlich jahrelang spielen sehen auch und auch als Co-Trainer von Stani und so weiter. Also ich finde es erstmal generell gut, dass er da ist. Als Festigung auch irgendwie auch so wieder jemand, der nochmal so den Leuten erklären kann, wie das bei uns funktioniert über die Jahre, also neben Kalla und so. Und ich glaube, das ist auch der Hintergrund, ganz einfach, da so ein bisschen wieder die Verknüpfung herzustellen zwischen Tradition, sage ich es mal, auch wenn das vielleicht nicht das richtige Wort ist, und der sportlichen Umsetzung, die man jetzt haben will. So.
Hm. Ja, Troller ist, ich finde das super, dass er wieder da ist. Das ist wieder so ein bisschen Lokalkolorit, ne? Ich meine, wie lange hat er für uns gespielt und als Co-Trainer mit Stani ist er halt auch in der Zeit da gewesen, die extrem prägend war für den Verein. Also diese Höllenhunde-Runde um Fabian Boll und die ganzen alten Recken, das war ja doch eine Phase, wo mehr als die Hälfte der Mannschaft, also das waren alles Helden irgendwie. Das war ja irgendwie, das ist irgendwie anders als die letzten 5 Jahre, wo Leute gekommen und wieder gegangen sind und außer Kalla, ja, und Buchtmann hat sich mittlerweile zu so jemandem entwickelt, mit dem man irgendwie den Verein auch identifiziert. Weiß nicht, mit was weiß ich, Eger, Lechner, Boll, Bruns, Ebbers, also diese Generation, ne, das ist ja irgendwie die, also für mich war es zumindest eine sehr prägende Generation. An die Spieler davor kann ich mich schon kaum noch erinnern. Oh gut, da war ich dann halt auch noch gar nicht da. Also Weiß auch nicht, aber also jetzt kommt Trulsen und das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, dass das dem Verein sehr gut tut, da wieder an die alten Zeiten anzuknüpfen und jetzt nicht noch mehr Zelte abzubrechen. Kautschinski als Trainer, keine Ahnung, ist er ja auch manchmal umstritten, manchmal irgendwie begeisternd, aber es ist noch nicht der Trainer, mit dem ich jetzt irgendwie, weiß nicht, als Lienen kam, waren halt alle begeistert, weil der vom Typ her halt auch super gut zu uns passte und das war irgendwie ein Match, sag ich mal, perfect fit. Kautschinski eben noch nicht so. Und das ist doch super, wenn er da mit Troller noch jemanden dabei hat, der dann auch im Trainerteam quasi die St. Pauli-Werte dann kennt und den Verein kennt und lebt.
Ja, aber ich meine, bei Kautschinski ist es auch so, dass er jetzt zum ersten Mal eine richtige Vorbereitung gemacht hat. Er hat zwar natürlich die Wintervorbereitung gemacht, aber die ist ja wesentlich kürzer. Hat ja wahrscheinlich mitentschieden, dass man mit Knoll kommt irgendwie und hat ja dann auch gesagt, dass es erstmal so ausreichend ist, dass ein Spielermaterial da ist. Deswegen kann man ihn natürlich jetzt auch erstmal so richtig, finde ich, dann auch messen irgendwie so. Ne? Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn jemand mitten in der Saison kommt, auch wenn es eine ganze Rückrunde ist. Ich finde, jetzt muss man mal schauen, wie das ist und wie sein Spielsystem, vielleicht ein neues, oder sieht ja so aus, als wenn es ein neues wäre, wie das halt funktioniert. Ne?
Ja gut, du hast ja zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, wie er sportlich und taktisch daran geht, und das andere ist, wie er einfach als Mensch oder als Charakter irgendwie wirkt. Und da hat er für mich persönlich auch zu wenig Ecken und Kanten irgendwie. Das ist alles so sehr Trainersprech und weiß ich nicht, das ist noch nicht so, ja.
Sagen wir mal nüchtern.
Genau, das trifft es vielleicht ganz gut, ja.
Ich glaube, man kann auch nicht von jedem Trainer erwarten oder so, dass das halt irgendwie ein Typ ist, der irgendwie, ne, so vielleicht auch wie Liegen ist. Also mir ist dann halt dann schon wichtiger, dass er irgendwie den Spielern die richtigen Werte vermittelt, als dass er mir ein gutes Gefühl gibt. So.
Ja klar, ich meine, die Fallhöhe nach Liegen war halt irrsinnig groß. Die konnte ja Jansen auch nicht ausfüllen, aber ja, ich meine, das hoffen wir uns ja von den Spielern auch so ein bisschen. Ich meine, Knoll, allein optisch, ne? Vollbart, tätowiert und so, ne? Das ist schon wieder so ein bisschen Typ halt so, ne? Nicht so weich glatt gespült, austauschbar, Allerweltsgesicht, sondern so ein bisschen mit Kante halt.
Also von Knoll verspreche ich mir sehr, sehr viel. Allein schon die Umstände, wie er gekommen ist, dass er eben auch Angebote von anderen Vereinen hatte, aber er sich halt bewusst für den FC St. Pauli entschieden hat und da halt, also ich nehme ihm die Freude ab, dass er jetzt für uns spielt. Er, auf seinen ganzen Social-Media-Kanälen, ich folge ihm da auf Instagram und so, da kommen halt Fotos über Fotos und er scheint sehr, sehr glücklich zu sein, dass es geklappt hat. Der will halt unbedingt für St. Pauli spielen und das passt halt dann einfach. Ne? Also der ist dann eben auch vom Verein überzeugt und nicht nur von der Position. Das vielleicht für ihn so klingt nach mehr als ein Job. Genauso wie unser zweiter Wiederholungsneuzugang mit Mats Mölle-Dahli, der jetzt halt auch ganz gewechselt ist und zweimal ausgeliehen und jetzt irgendwie zum dritten Mal quasi neu in den Verein gekommen. Der wollte halt auch unbedingt zu uns. Das ist halt so, das sind so Signale, die, weiß nicht, das ist was anderes als wir holen jemanden, der dann bei uns spielt und sich eine fußballerische Karriere erhofft, wie es vielleicht irgendwie bei anderen Spielern gewesen ist. Ich weiß nicht, wie hieß nochmal dieser eine Stürmer, der dann hinterher beim HSV war und gesagt hat, ich bin jetzt hier endlich beim richtigen Hamburger Verein angekommen?
Gregoritsch.
Genau.
Ja.
Das Gregor, genau. Also das,
der jetzt bei Augsburg ist.
Solche Leute, die halt eigentlich gar keinen Bock auf St. Pauli haben, aber das als Durchgangsstation sehen, das ist halt was anderes. Also ich weiß nicht, ich finde das
sehr, sehr gut. Der war halt in seinem Auftreten und in seiner Attitüde halt auch irgendwie so sehr ziemlich unglücklich. Also jetzt kann man natürlich sagen, der ist so, aber er ist natürlich auch sehr jung gewesen irgendwie so, aber so ganz sympathisch kam der auch bei uns halt nie rüber irgendwie. Nee. Ja, klar. Aber da muss man auch mal gucken, ne? So die verschiedenen Altersstufen und so weiter und die Persönlichkeit, das entwickelt sich zum Teil dann halt noch, aber generell bin ich auch zufrieden und mit Marvin Knoll, ich denke auch, dass der da halt eine wichtige Rolle spielen kann innerhalb der Mannschaft, auch so als, also relativ schnell auch führen kann, glaube ich so. Das sieht so aus. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist sogar direkt im Mannschaftsrat gekommen, kann das sein? Was ist einer von euch? Also,
das kam gestern, weiß ich jetzt nicht, wer jetzt im Mannschaftsrat ist, aber ich habe es mir nicht gemerkt, ehrlich gesagt.
Ich glaube, es zu wissen, dass er mit drin ist sogar und ja, Nerich als Kapitän und Flum, ne, ist der zweite Kapitän.
Mhm. Ja. Genau. Finde ich auch eine sehr gute Wahl.
Ja, Flum auch, von dem halte ich ganz viel gestern auch gespielt. Jemand, der immer in der Lage ist, auch spielerisch so, sag ich mal, Sachen lösen zu können. Und da bin ich auch wieder mal gespannt, so wie das im Mittelfeld, defensiven Mittelfeld ist. Das ist ja immer je nachdem, wie der Gegner, glaube ich, ist oder wie die Spielausrichtung ist, haben wir da, glaube ich, gute Alternativen, wenn alle fit sind, dass der Trainer halt das relativ defensiv stellen kann oder halt eine Mischform bilden kann oder halt auch sehr offensiv spielen kann. Ne? Je nachdem, wie gesagt, auf welchen Gegner du triffst.
Also was ja auch.
Ja.
Ja, Tobi.
Ja gut. Ich wundere mich immer so ein bisschen über unsere Kapitäne in den letzten Jahren. Also nach Boll war natürlich auch die Fallhöhe hoch. Aber ich finde, Nerich ist gut, also der hat natürlich irgendwie, trägt das Herz am rechten Fleck und nimmt auch gerne mal so das Zepter in die Hand und sagt den anderen, wo es längs geht. Also der ist halt ein sehr dominanter Spieler dann auch und schmeißt sich voll rein. Aber ich hätte da noch andere Kandidaten gehabt, die das genauso gut hätten machen können. Also einer meiner Lieblingsspieler, da oute ich mich jetzt mal, ist halt Christopher Buchtmann. Das ist irgendwie, weiß nicht, ich finde den total super. Der war früher immer so die Hoffnung und mittlerweile erfüllt er eben auch die Hoffnung. Also Anfang letzte Saison zum Beispiel, wie er da irgendwie sehr, sehr viele der Spiele einfach getragen und dann auch durch seine Tore mitentschieden hat, das weiß nicht, das wäre halt auch mal ein guter Kandidat für einen Kapitänsposten.
Aber der war ja auch lange verletzt, ne? Also
ja,
du willst ja als Kapitän auch jemanden haben, der möglichst konstant eine Saison auch meistens durchspielt.
Ja.
Aber ich kann nachvollziehen, warum du ihn haben wollen würdest. Also vollkommen.
Also da es ja eine interne Kapitänswahl ist, wo alle Spieler dran teilnehmen, würde ich einfach mal per se sagen, dann haben die schon den richtigen, weil sich irgendwie die Mehrheit das so gewünscht hat. Ne?
War das nicht früher so, dass der Trainer das einfach bestimmt hat?
Nö, da gibt es verschiedene Formen. Das ist immer unterschiedlich.
Ich glaube auch.
Immer gewählt. Ja, also, nee, bei St. Pauli wird das intern gewählt und wird dann verkündet.
Ich habe gerade die Information gefunden, ebenfalls von der Mannschaft gewählt wurde der sechsköpfige Mannschaftsrat. Diesen gehören künftig neben Bernd Nerich und Janis Flum noch Sami Alagui, Philipp Herwagen, Philipp Ziereis und Robin Himmelmann an.
Ah, okay. Also nicht Marvin
Knoll. Zwei Torhüter, aber kein Knoll.
Ja, gut. Ja gut, also Mannschaftsrat geht es dann ja auch generell erstmal noch um ganz viele andere Sachen, als dass die auch spielen sollten oder regelmäßig. Es geht eher darum so, wie halten die den Laden zusammen und wo werden Dinge und Probleme besprochen, wenn es mal ganz schlecht läuft und so weiter. Und dann will man da natürlich so einen gestandenen Kreis haben. Und auch Philipp Herwagen, der nicht spielen wird, gehört dann halt auf jeden Fall mit dazu.
Ja, wobei, jetzt wo du es gerade ansprichst mit wird nicht spielen und wo wir die zwei Torhüter jetzt gerade schon erwähnt haben, so wie man gehört hat, ist eigentlich die Torhüterfrage zwar jetzt erstmal geklärt mit Robin Himmelmann als Nummer 1 wieder, weil es wurde gesagt, wer bei Stoke im Tor steht, der wird auch als Nummer 1 in die Saison gehen. Aber so wie man gehört hat, ist wohl die Position nicht so fest, wie sie es vielleicht noch in den letzten Jahren war. Und der Konkurrenzkampf soll wohl relativ groß sein hinter Robin. Ich weiß nicht, ja. Seid ihr damit zufrieden, dass er weiter Nummer 1 ist oder hättet ihr Herwagen gewollt?
Also ich wollte noch mal was dazu sagen zu der Entscheidung an sich. Also der Verein hat selbst verkündet auf seinen Kanälen, dass Himmelmann als Nummer 1 in die Hinrunde geht. Und du kannst mal ganz, ganz stark davon ausgehen, dass wenn dann nicht er sich verletzt oder so ganz, ganz dicke, was in die Böcke schießt, ganz viel, wird er auf jeden Fall schon mal die Hinrunde spielen. Und dann ist er natürlich klar, es gibt natürlich immer wieder neue Situationen, aber ich gehe jetzt klar davon aus, dass der die Hinrunde so bestreiten wird. Das macht auch keinen Sinn, Torhüter dann zwischendurch auszuwechseln, weil das einfach zu viel Unruhe reinbringt.
Ich würde mich freuen, wie siehst du das? Ja, ich würde mich freuen, wenn Herwagen zumindest die Pokalspiele machen könnte, ne? So wie es bei anderen Vereinen ja auch ab und zu gemacht wird. Champions League, Barcelona haben sie halt Testigen gehabt, anstatt dem anderen Torwart. Ist ja auch egal. Zumindest fänd ich's schön, wenn Philipp da auch seine Spielzeit bekommt, weil die sind sich ebenbürtig im Tor. Ne? Himmelmann ist vielleicht in der Spieleröffnung einen Ticken besser als Herwagen, dafür ist Herwagen in der Strafraumbeherrschung einen Ticken besser. Das sind beides Top-Torhüter und wir können einfach glücklich sein, dass wir die beiden haben. Vielleicht ist die Entscheidung für Himmelmann gefallen, weil bei dem die Gefahr, dass er sich sonst einen anderen Verein sucht, größer gewesen wäre. Mm-hmm. Also um ihn zu halten. Ich halte die Entscheidung auf gar keinen Fall für falsch. Ich hätte auch gut damit leben können, wenn sie Herwagen auf die Eins gesetzt hätten, in der Hoffnung, dass Himmelmann dann geblieben wäre. Aber es ist einfach äußerst beruhigend, so jemanden wie Herwagen als zweiten Torwart irgendwie auf der Bank zu haben. Denn wenn wir ihn brauchen, ist er da und ist er ein Top-Torwart. Das ist fantastisch. Ja. Und menschlich natürlich. Ne? Also der Herwagen ist ja halt fast so wie Kalla mittlerweile irgendwie eine tragende Säule, was unsere Werte und unsere Ideen angeht.
Das ist auch der Grund, warum du ihn halt einfacher auf die Bank setzen kannst. Er ist 35, er ist halt älter als Himmelmann. Ich gehe davon aus, dass er, wenn da nichts dazwischen kommt, irgendwie, weil er halt auch so in dieses Umfeld und in den St. Pauli-Kosmos so involviert ist, dass er seine Karriere hier ausklingen lässt und auch überhaupt keinen Bedarf hat, woanders mehr hinzugehen, weil er es einfach mag hier bei uns. Und insofern ist das schon die richtige Entscheidung, Himmelmann zur Nummer 1 zu machen. Den hätte ich ungern ziehen lassen und ich habe dann lieber einen sehr guten oder einen gleichwertigen Backup, der einfach da ist und auch bleibt. So, ne?
Absolut. Ja, wollen wir den Kader soweit abschließen? Habt ihr noch irgendwelche Positionen oder Spieler, die ihr ansprechen wollt? Weiß ich, dass Dux weg ist, sind wir wahrscheinlich alle froh.
Ja.
Ich weiß nicht, also so wie der sich jetzt in der Öffentlichkeit verhalten hat, war es halt auch offensichtlich, dass wir ihn nicht halten können und dann auch nicht mehr halten wollen. Aber jetzt übel nachzureden, finde ich halt auch schräg. Also das jetzt zu sagen. Auf Twitter gab es so viele Kommentare dazu, dass alle glücklich sind, dass er endlich weg ist. Ich bin froh, dass wir noch Geld dafür bekommen haben. Ne, wenn er jetzt irgendwie noch ein Jahr geblieben wäre und wir ihn dann ohne Kohle hätten ziehen lassen müssen, wäre es halt doof gewesen. Aber jetzt irgendwie zu sagen, ein Glück ist der Idiot weg, das ist nicht fair. So sollte man mit Spielern umgehen, die wir im Verein hatten. Der hat halt irgendwie einen schlechten Start bei uns gehabt und hat dann Glück gehabt, dass er nach Kiel verliehen worden ist und da halt komplett durchstarten konnte. Aber wenn ich mich recht entsinne, in irgendeinem anderen Podcast, ich glaube in dem 1910-Podcast, der jetzt irgendwie anders heißt, die haben sich umbenannt, warum auch immer, haben sie nochmal erzählt, dass Dux eben auch mit Kala schon mal irgendwie beim Refugees-Turnier gemacht hat und solche Sachen.
Habe ich auch gehört. Ja. Trotzdem muss man auch ehrlich dazu sagen, das ist, glaube ich, nicht so bekannt. Ich habe das von mehreren Seiten gehört und die Quellen stufe ich als ziemlich seriös ein. Er ist halt menschlich arg kompliziert gewesen halt so. Ich möchte jetzt nicht irgendwie die Phrase des dummen Fußballers benutzen, aber Ich glaube schon, dass das so, wie es jetzt ausgegangen ist, für alle Seiten am besten ist, um das mal so als als Resümee zu nehmen.
Ansonsten, was den Kader angeht, also Ria Miyaishi ist immer noch gefühlt ein Neuzugang. So richtig für uns gespielt hat er noch gar nicht. Und als er kam, war er halt, also für mich, ein ganz großer Hoffnungsträger. Ich dachte, geil, da kommt jetzt einer von Arsenal. Also was man so im Netz an Videos von ihm gesehen hat, war halt fantastisch. Und ich habe immer noch große Hoffnung, dass der ein sehr, sehr belebendes Moment ist.
Das sehe ich das auch so. Oder wenn der fit bleiben würde und das auf die Straße bringt, dann würde ich mich tierisch drüber freuen.
Ja, genau, und absolut. Dann sind da noch ein paar aus der Jugend irgendwie jetzt mit Profiverträgen ausgestattet worden, aber da wird sich zeigen, Jakob Münzner, Luis Cordes, kann ich nichts zu sagen.
Und Ersin Cihir, ja.
Ja, der war ja letztes Jahr schon mal, oder? Der ist doch sogar schon mal aufgelaufen für uns.
Ja, letztes Jahr.
Okay. Ja, ich weiß nicht, inwieweit das irgendwie Local-Player-Regelung ist oder ob die da wirklich eine Chance oder ob die vor allem U23 spielen werden, trotz Profivertrag. Muss man mal sehen. Also, ja. Habe ich auch keine Meinung.
Ich glaube, das ist schon der richtige Weg jetzt mal wieder irgendwie. NLZ wurde gerade mit 3 Sternen ausgestattet, wollte ich gerade sagen, also quasi ausgezeichnet. Und ich glaube, es ist natürlich immer noch, muss ein Weg sein, halt auch irgendwie dann Leute aus der Jugend, aus der U23 nach oben zu holen und zu gucken, dass da vielleicht alle 2 Jahre mal einer Profi wird. Ne? Also und dann auch spielt. So, das meine ich eher damit.
Ja. Wenn wir dann vom Sportlichen weggehen, weiß ich, wollte jetzt zu den Trikots was sagen, als Mode-Podcast, der wir ja manchmal sind.
Das ist die Hauptsendung, die sind Mode-Podcast.
Ja, aber wir gehören ja so mit dazu. Ich finde es ganz schön, dass das, zumindest empfinde ich das so und ich habe auch gehört, dass das so, dass da was dran ist, dass das Heimtrikot so ein bisschen eine Reminiszenz ist an dieses Trikot, wo Dacia damals Sponsor war.
Total.
Und das mit den braunen Längsstreifen, also den vertikalen Streifen, aus der 2001er Aufstiegssaison.
Ach, okay.
Als World of Internet noch der Sponsor war, der dann pleite gegangen ist. Irgendwie so. Sieht auf jeden Fall auch sehr, da hatten wir
das
auch
stimmt,
so.
Stimmt, das sind ja 2 Aufstiegstrikot-Reminiszenzen sozusagen, oder wie heißt das eigentlich? Anspielung. Das war mir noch gar nicht aufgefallen.
Also das ist mir erst aufgefallen und das andere halt auch, also klar ist da dieses wieder mit dem so Tape-Optik so ein bisschen, da sind ja auch so kleine Brüche drin in den Bruststreifen, aber an sich sieht das schon sehr ähnlich dem Trikot, wo als Dacia sponsert, das war 2011 die Saison.
Das braune, genau, ja. Mhm, das ist mir sofort ins Auge, da habe ich mich gewundert, wieso steht der Kongs da drauf, da muss doch Dacia draufstehen, aber ja.
Genau.
Ja, nee, also beide top, die Trikots finde ich sehr, sehr schön. Das dritte Trikot mit der
Kurve. Das sehen wir eh nur einmal.
Dritte da? Nö, das sehen wir Ende der Saison dann wieder.
Ende der Saison, wenn es wieder um was geht. Genau.
Ja, da finde ich es ein bisschen komisch, also dass die Augen genau da auf der Brusthöhe sind. Ich meine, stell dir vor, eine Frau zieht das an. Weiß ich nicht, fand ich ein bisschen. Weiß ich nicht.
Ja, vor allem ist da ja
dieser Spruch, meine Augen sind hier oben, so weißt du?
Da ist dann ja das Ausstatterlogo und irgendwie das Vereinslogo irgendwie direkt auf den Augen.
Ja.
Ich finde es nicht schön. Also das
würde. Nee, aber ich fand auch das mit dem ganzen Totenkopf nicht so pralle. Naja.
Das schwarze Trikot aus der letzten Saison habe ich mir noch gekauft dann. Also nach den letzten beiden Heimspielen dachte ich, nee, also nach dem vorletzten Heimspiel habe ich es mir gekauft und beim letzten Heimspiel hatte ich es dann sogar an. Und das finde ich sehr, sehr schick.
Das hat
auf jeden Fall einen Ehrenplatz in meinem Kleiderschrank.
Und kommt dann nie wieder raus. Was ich ganz schön finde bei den neuen Trikots, dass die alle hinten die Regenbogenfarben im Nacken haben. Mhm. diesen kleinen, wenn auch sehr kleinen Streifen, aber finde ich schön, dass sie da irgendwie dem Wunsch nachgekommen sind, weil es gab ja irgendwie auch diesen Antrag auf den letzten JV, dass der Regenbogen immer in den Trikots vorkommen soll, der dann irgendwie auch zurückgewiesen wurde mit dem Argument, ja, das kann man jetzt so schnell eh nicht entscheiden und das ist ja auch eine wirtschaftliche Entscheidung und alles. Aber finde ich schön, dass sie da so eine kleine Lösung gefunden haben, dass sie zumindest irgendwie auftaucht. Ich meine, das ist ein kleiner Streifen, der extra hinten eingenäht ist. Mein Gott, das macht jetzt am Design auch nicht viel aus.
Bei allen Trikots ist es leider nicht der Fall.
Sondern nur bei Heim- und Auswärts, oder was?
Nee, beim dritten auch, aber beim Torwarttrikot nicht. Ich habe auch ein Torwarttrikot, weil ich, also Orange ist meine Lieblingsfarbe und auch dieses Jahr ist wieder ein orangenes Torwarttrikot am Start. Und da ist es leider ohne diesen einen Näher.
Ah, okay, das wusste ich nicht. Aber die drei Haupttrikots haben das?
Ja.
Okay. Ja. Weiß nicht, Michael, wir müssen dich bald verabschieden. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt ansprechen möchtest vor der Saison? Was erwartest du dir? Wie geht's aus? Was passiert? Wir haben ja schon in unserer Abschluss ein bisschen vorausgeblickt.
Ja, also meine Erwartungshaltung ist eher gedämpft, eher gering. Wir haben ein schwieriges Auftaktprogramm. Ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht mit einem Punkt aus Magdeburg kommen und dann zu Hause gegen Darmstadt gewinnen. Das würde ich mir wünschen. Ansonsten, ja, sind wir dann bei Union und zu Hause gegen Köln. Das ist schon ein dickes Ding. Aber vielleicht ist es auch gut, dass es gleich am Anfang so ist. Also die wissen alle, wer da kommt. Und die dürften heiß sein und ist auch immer noch schwierig, dann so die Mannschaften einzuschätzen und vielleicht ist das sogar das, was uns, also ich kann mal Magdeburg rausnehmen, das wissen wir nicht, aber wir wissen natürlich, dass irgendwie Aufsteiger auch immer sehr motiviert sind. Ich glaube, das ist sogar gut, dass wir halt so stark mit einem starken Programm starten und könnte mir vorstellen oder würde mir wünschen, dass wir dann irgendwie relativ schnell da stabil auch stehen, Punkte holen und dass uns das so ein bisschen durch die Saison tragen wird und einfach ja, vielleicht sogar weiter nach oben schielen, das wäre gut. Wie gesagt, meine Erwartungen sind gedämpft. Ich glaube, das ist, steht jedem gut zu Gesicht, erstmal die Erwartungen erstmal ein bisschen weiter unten zu halten.
Ja, und Pokal, erste Runde raus oder schaffen wir Wiesbaden?
Oh ja, schwieriges Ding. Also ich war schon so, wie in Wiesbaden. Okay, also das ist so, da, ja, hast du eigentlich im Prinzip ein Spiel nachher wie zwischen zwei Zweitligisten, so stelle ich mir das vor.
Mhm. Und, ja, die wären ja auch fast aufgestiegen, ne, letztes Jahr.
Ja.
Oder irgendwie Vierter oder sowas.
Ja. Ja, genau. Also Ziel wäre hier, ja, die erste Runde zu überstehen. Ich glaube, das ist schon mal viel wert. Und dann gerne mal wieder irgendwie ein Heimspiel gegen Bundesligisten, ein Pokal, das ist immer nett und ist so quasi außer Konkurrenz, außerhalb des Punktspielbetriebs und mache ich ganz gerne mal. So.
Mhm. Tobi, wie ist das bei dir? Was erwartest du dir für die Saison? Und du hast ja schon Pokalspiele gesagt, als wir über das Trikot gesprochen haben. Also du erwartest ja auch, dass wir da zumindest eine Runde weiterkommen.
Ja, Wiesbaden müssen wir schaffen. Und danach kommt es halt drauf an, wen wir zugelost bekommen und wo. Ich glaube, am Millerntor war jetzt letztes Jahr nicht so eine Festung. Ich glaube, auswärts hätten wir bessere Chancen. Ja, also ein Heimspiel gegen Bundesligisten, ich war gegen Gladbach da, ich war gegen Dortmund da, das macht schon Spaß, das ist schon auch schon mal ganz lustig dann.
Ich habe auch schon Spiele erlebt, wo Hoffenheim total gehypt war und wir 1-0 gegen Hoffenheim gewonnen haben oder wo wir gegen Leverkusen gewonnen haben in der ersten Runde oder auch damals diese Pokalserie halt, ja, die klar. Ich glaube, das eigentliche Spiel kennt gar keiner mehr, das erste Spiel. Das waren 3-2 zu Hause, bei glühender Hitze gegen Wacker Burghausen, weil ja immer alle davon sprechen, die Spiele gegen Bayern und Bremen und Hertha und so weiter. Ich fand das eigentlich richtig geil, weil keiner damit gehofft hatte, dass das irgendwie, dass das da klappt, weil wir halt da eher auch, da war eher Burghausen halt der Favorit und das war auch ein ganz tolles Spiel mit Verlängerung und 3-2 gewonnen, daran kann ich mich auch noch gut erinnern.
Ja. Nee, also zwei Spiele werden es bestimmt. Ob es dann drei werden, das ist dann immer unwahrscheinlich, aber kann man ja mal sehen. Mm. Nee, ansonsten wären wir natürlich Meister.
Okay.
Bin mir ziemlich sicher. Nein, also realistisch betrachtet gibt es natürlich noch andere, die aufsteigen wollen. Eigentlich bin ich mir, also wenn ich nüchtern drauf schaue, bin ich mir sicher, dass Köln Erster wird. Aber ja, also warum nicht? So, das ist durchaus eine Möglichkeit. Genauso können wir auch absteigen, theoretisch, aber das kann uns halt immer passieren.
Oder im Mittelfeld landen, womit du jetzt alles abgedeckt hättest.
Wenn man sich mal die letzte Saison anguckt, wie eng das war, dass irgendwie am vorletzten Spieltag nur für zwei Vereine feststand, in welcher Liga sie in der nächsten Saison spielen werden. Nämlich für Nürnberg und Braunschweig. Oder, also zwei, einer war aufgestiegen, einer war abgestiegen und alle anderen hatten noch Chancen auf entweder Aufstieg oder Abstieg. Und das wird, glaube ich, nicht großartig anders werden diese Saison. Das wird wieder ganz, ganz eng. Und am Ende werden dann die Kleinigkeiten entscheiden, wer sich dann durchsetzt und wer nicht. Ja. Mhm. Ich sag mal, wir werden Dritter.
Oha.
Ja. Ich spiele Relegation.
Ja.
Gegen?
Okay. Gegen, keine Ahnung, ist mir egal. Wahrscheinlich Wolfsburg, die haben da ein Abo.
Nee, die werden eine ziemlich gute Rolle spielen in der Saison, wie ich das so sehe, was die da gerade tun. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das wieder haben werden.
Na, ich könnte mir denken, dass Mainz und Augsburg und Freiburg da so auf den hinteren Plätzen irgendwie rauskommen. Die haben sich ja dieses Jahr schon, letztes Jahr schon sehr getan. Und jetzt, wo der Hauptabsteiger endlich nicht mehr in der Liga oben ist.
Köln?
Genau, natürlich Köln.
Ja.
Wen soll ich sonst meinen? Nein. Es ist halt die Frage, wie die beiden Absteiger sich bei uns in der Liga etablieren, wie schnell die da antizipieren können. Ich meine, für den einen ist es ja das erste Mal. Muss man sehen, wie schnell die da Fuß fassen können und sich mit der Position abfinden, in der sie jetzt sind. Also da wird es Köln bestimmt ein bisschen besser gehen als dem HSV, weil die das schon kennen mit diesem Auf und Ab in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
Ich glaube, für Köln wird es geradezu einfach, das zu gewinnen, den Meistertitel. Der HSV ist da eine Wundertüte. Also das wird sich zeigen. Entweder steigen sie auch sofort wieder auf, dann als Zweiter.
Oder gehen direkt ganz
klar. Oder sie werden irgendwie 14. oder so, weil sie einen schlechten Start erwischen, dann den Trainer rausschmeißen und dann, ja, also die kennen das halt nicht. Und das ist ein riesen Nachteil. Ich mag da keine Prognose wagen, was der HSV in der kommenden Saison zustande kriegt. Und ja gut, über die erste Liga, wer da jetzt in die Relegation kommt, ich hab ja nicht mal eine Ahnung von der zweiten Liga, wie soll ich dann eine Ahnung von der ersten Liga haben? Weiß ich nicht.
Okay, Tobi sagt Platz 3. Michael, was sagst du?
Platz 9.
Platz 9, da gehe ich irgendwas in die Mitte und sag 7.
Ach, ihr seid langweilig.
Nein, 7 wäre vollkommen fein. Meinetwegen die ganze Zeit oben mitspielen, gar keine Angst haben um unten, aber dann am Ende halt ein bisschen die Booster verlieren und doch noch gesetzt irgendwie da ankommen, wo es okay ist.
Wenn sie dann Dritter werden, freue ich mich. Wenn sie ja, 9. werden, dann habe ich wenigstens irgendwie einen Tipp richtig gehabt. Irgendwie. So.
Aber wenn wir Relegation spielen, will ich die auch gewinnen.
Klar. Also, ich will jedes Spiel gewinnen.
Aber nicht aufsteigen, doch, klar.
Nein. Natürlich.
Gut, in diesem Sinne, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Wir können jetzt noch ein bisschen Ausblick machen. Ich nehme morgen das vor dem Spiel zu Magdeburg auf. Da sind der Alex und noch ein weiterer Gast bei mir, die dann mit mir über den Verein sprechen, dem wir ja schon lange nicht mehr begegnet sind. Dann kommt das Heimspiel gegen Darmstadt. Da hat Tobi seine Premiere, ne?
Genau, da freue ich mich schon drauf.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie du das so machst.
Ich auch.
Dann kommt der Pokal, den mache ich wieder und Union hat sich dann Michael vorgenommen, zumindest das vor dem Spiel, ne?
Genau, dann machen wir eine Folge, denke ich mal, weil keiner von uns da sein wird und dass wir auf jeden Fall einen Überblick bekommen und dann wird es die eine Folge geben.
Genau, das wäre so der
Vielleicht August finden wir da ja noch Hörer von beiden Seiten, die im Stadion sind. Also ich weiß, dass Tim nicht im Stadion sein wird. Ich weiß nicht, ob Sebastian im Stadion sein wird. Vielleicht
ja, doch, das weiß ich alles schon. Ich mache das Gespräch mit Tim und Sebastian zusammen. Und Sebastian wird im Stadion sein, weil keine Schulferien mehr sind in Berlin. Insofern ist das...
Ach so. Aber vielleicht finden wir noch einen St. Pauli-Fan-Hörer, der Lust hat, mit ins Gespräch zu kommen. Da kann man auch ein nach dem Spiel Gespräch machen.
Das können wir mal gucken. Vielleicht, ja, dann hier gerne sozusagen der Aufruf, wenn jemand mit uns sprechen möchte, in Berlin ist, dann könnte man auch mal so ein Vierer-Gespräch machen. Ist gar nicht schlecht.
So mal als Idee, genau. Und ich freue mich darauf, ganz viele Sendungen mit euch zu machen. Ich wünsche mir, dass da, wo ich die Heimspiele mache, dann auch die Auswärtsspiele mache. Das heißt, ich werde dieses Jahr mehr auswärts fahren als sonst. Ich habe in meinem ganzen Leben bisher erst ein Auswärtsspiel gesehen. Damals in Köln, als die gerade aufgestiegen sind. Das war schrecklich.
Oha.
Aber ich bin eigentlich kein Auswärtsfahrer. Ich will es jetzt aber werden.
Ja, das ist doch gut. Es ist ja auch gut, weil das war ja auch immer so, dass in der Regel Yannick immer das alleine machen musste und auch nicht bei jedem Spiel war. Und wenn es dann eine zweite Option gibt, ist das auch super.
Genau. Auf jeden Fall. Mein erstes Auswärtsspiel wird in Aue. Da bin ich eh gerade auf dem Weg nach München an dem Wochenende, weil ich die Woche drauf in München arbeite. Und das liegt ja auf dem Weg. Dann kann ich an Aue mal kurz einen Zwischenstopp machen, das Spiel angucken, dann weiter nach
München fahren. Ja, da bin ich sehr gespannt, was du zum neuen Stadion sagst. Als ich da war, war gerade noch Riesenbaustelle. Da war irgendwie so die Hälfte des Stadions war gesperrt, weil riesen Betonklotz. Da bin ich gespannt, weil das ist ja jetzt fertig, wie das jetzt so geworden ist.
Ja, schauen wir mal.
Gut. Alles klar.
Dann wünsche ich euch einen guten Start in die Saison, auch allen Hörerinnen und Hörern. Und ja, man hört sich, ne?
Ebenso. Alles Gute.
Ciao.
Bis dann. Tschüss.